Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Sendung Zoom, heute hören Sie den 11. Teil der Vorbereitung oder zur Vorbereitung des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses, der vom 5. bis 12. September in Budapest stattfinden wird. Gemeinsam auf dem Weg. Im Jahr 2000 wurde König Stephan von der orthodoxen Kirche von Konstantinopel heiliggesprochen. Am IEK wird auch Patriarch Bartholomäus, der Erste von Konstantinopel, teilnehmen. Dimitros Archondanis ist der Name, unter dem die Gemeinde der Insel Imbros dem späteren Patriarchen Bartholomäus, den Ersten von Konstantinopel, kannte. Als Kind half er dem Pfarrer seines Heimatdorfes bei dessen Dienst als Messdiener. Dienst bei Regen und Wind auf Eselrücken. Der junge Dimitros begleitete seinen geistlichen Vater, Pater Asterios, als Messdiener in der zentralen Dorfkirche, dem heiligen Georg geweiht ist, sowie in Kapellen in abgelegenen Teilen der Insel. Auf Eselsrücken zogen sie bei Regen und Wind auf schmalen Bergpfaden von Gemeinde zu Gemeinde, wobei der Junge die Aufgabe hatte, die heiligen Gefäße für den Gottesdienst zu tragen. Oft kam es vor, dass der Vater die Glocke läutete und nur sie beiden in der Kapelle anwesend waren. Er hatte es nicht vor, Priester zu werden. Als junger Ministrant träumte Dimitros nicht davon, Priester zu werden, sondern erlebte die geheimnisvolle Gegenwart Gottes durch die Liturgie. Seine Motivation, Priester zu werden, war es, etwas Wichtiges für seine Kirche zu schaffen. Dimitros Archondanis diente in der türkischen Armee, wurde im Alter von 21 Jahren zum Priester geweiht und 1991 zum Oberhaupt des ökumenischen Patriarchs gewählt, dem 270. Nachfolger des heiligen Andreas. Damals hat er den Namen Bartholomäus angenommen. Er studierte in Rom, Bossey und München. Im Jahr 2013 stellte die Polizei den Patriarchen unter verstärkten Schutz, nachdem ein gegen ihn geplantes Attentat aufgedeckt worden war und mehrere Personen festgenommen worden waren. Von ihm durch ihn zu ihm. Orthodoxexemple.org erinnerte an das Zeugnis des Patriarchen, indem er als wichtigste Erfahrung seines Lebens die Erkenntnis nannte, dass wir geschaffen sind und unseren Leben von einem anderen, nämlich von Gott, erhalten haben. Alles kommt von ihm. In der Liturgie erfahren wir die Gegenwart Gottes und unsere Berufung zum Gott, in Gott in besonderer Weise. Alles besteht durch ihn. Die Eucharistie bedeutet wörtlich Danksagung, in der das Leben nach Gott strebt, alles zu ihm. Seine Motivation, den Priesterberuf zu wählen, war der Wunsch, die geheimnisvolle Gegenwart Gottes im Gottesdienst der Kirche immer wieder zu erfahren. Zu seinem Weltbild gehören das Gefühl, das Verständnis, die Erfahrung und das Bewusstsein eines Christen, der in der realen Gegenwart Gottes lebt. Die heilige Sache. Bartholomäus der Erste wird oft als grüner Patriarch bezeichnet. Er tut viel für die Förderung der panorthodoxen Einheit, des ökumenischen Dialogs und des Naturschutzes. Er spricht 7 Sprachen: Griechisch, Türkisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch und Latein. Ich zitiere: Die Einheit zwischen östlichen und westlichen Christen ist eine heilige Sache. Zitat Ende, betont der Patriarch. Für Bartholomäus der Erste ist klar, dass die Orthodoxie zu Europa gehört, zu dem, was wir westliche Zivilisation nennen. Die Orthodoxie ist keine eigenständige ostchristliche Zivilisation innerhalb eines einheitlichen Europas. Geplündert, unterdrückt. Der Patriarch von Konstantinopel trägt seit dem 6. Jahrhundert den Titel des ökumenischen, universellen Patriarchen. Aber die türkische Regierung erkennt diesen Titel bis heutigen Tag nicht an. Der Patriarch von Konstantinopel ist das griechische Oberhaupt, ist das geistliche Oberhaupt von rund 300 Millionen orthodoxen Gläubigen. Der Sitz von Bartholomäus I. befindet sich in der Türkei, wo 99% der Bevölkerung Muslime sind und es nur 4000 orthodoxe Gläubige gibt. Die von ihrem Eigentum geraubte orthodoxe christliche Gemeinschaft ist in dem Land im Nahen Osten eine unerwünschte Minderheit, deren Kirchen, Klöster und Schulen von der türkischen Behörde konfisziert und geschlossen wurden. Wir lieben unser Land. In den Augen der lokalen Behörden ist der Patriarch nichts mehr als ein Bischof. Ich zitiere: Wir haben das Gefühl, dass wir als Bürger zweiter Klasse behandelt werden und nicht die gleichen Rechte genießen wie unsere türkischen Mitbürger. Zitat Ende, sagte seine Heiligkeit in einem Interview mit der Greek City Times. Auf die Frage eines Journalisten, warum das Oberhaupt einer orthodoxen Gemeinschaft und mehreren Millionen Menschen an einem Land festhält, das zu 99% muslimisch ist, antwortete das Kirchenoberhaupt, ich zitiere: Wir lieben unser Land, wir sind hier geboren und wollen hier sterben. Wir spüren, dass unsere Mission uns hierher ruft, so wie sie uns seit 17 Jahrhunderten mit diesem Land verbindet. Ewige Gemeinde. Nicht, warum die türkischen Behörden ihre Gemeinde nicht respektieren. Ich zitiere: Ich habe den Premierminister mehrmals getroffen. Ich habe mich mehrmals mit konkreten Problemen an ihn gewandt und ihm um Hilfe gebeten. Vergeblich, Zitat Ende, sagte er. Der Kirchenleiter bezweifelt jedoch, dass seine Gemeinde jemals von der Weltbühne verschwinden würde. Ich zitiere: Wir haben bis jetzt überlebt und glauben immer noch an Wunder. Zitat Ende. Der Fall der Hagia Sophia. Das orthodoxe Kirchenoberhaupt erklärte, er sei schockiert und traurig darüber, dass der türkische Präsident kürzlich die Hagia Sophia, ursprünglich eine byzantinische Kathedrale, zur Moschee erklärt habe. Ich zitiere: Was kann ich als christliches Oberhaupt und Patriarch von Konstantinopel sagen? Anstatt uns zu vereinen, trennt uns eine 1500 Jahre altes Erbe. Zitat Ende, sagte Bartholomäus der Erste. Schisma im 21. Jahrhundert. Der Patriarch hat die Entscheidung über die Autonomie der ukrainisch-orthodoxen Kirche am 11. Oktober 2018 getroffen. Das in Istanbul unterzeichnete Dokument erkannte die autonome, autokephale, ukrainisch-orthodoxe Kirche offiziell an und bestätigte ihre Trennung von der russisch-orthodoxen Kirche, mit der sie seit 1668 vereint war. Die russisch-orthodoxe Kirche kappte daraufhin ihre Beziehungen zum Patriarchen von Konstantinopel und erklärte, dass es unmöglich sei, die eucharistischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Schmerzhafte Trennung. Moskau und mehrere andere orthodoxen Kirchen betrachten die Entscheidung von Konstantinopel als den größten kirchlichen Konflikt des Christentums seit 1000 Jahren. Patriarch Bartholomäus I. sagte, ich zitiere, bedauerlicherweise hat sich die Schwesterkirche von uns getrennt, um ihre Unzufriedenheit wegen der ukrainischen Kirche auszudrücken. Wir aber lieben die russische Kirche, was auch immer geschehen ist. Zitat Ende. Er fügte hinzu, dass sie als unter dieser Trennung gelitten haben und ich wünsche, dass in den Beziehungen zwischen unseren Kirchen bald wieder Frieden und Liebe herrschen. Zitat Ende. Bindung an die Ungarn. Am 20. August dieses Jahres wird es 120 Jahre her sein, dass unser Gründerkönig von der Ostkirche heiliggesprochen wurde. Am 20. August 2000 versöhnte König Stefan die seit 1054 bestehende Spaltung als Patriarch Bartholomäus von den Ersten von Konstantinopel, unseren ersten heiligen König aus dem Haus der Arpaden als Heiligen der orthodoxen Kirche anerkannte und mit ihm auch den ersten Missionsbischof Ungarns, den heiligen Hierteos, der von Konstantinopel in unser Land gesandt wurde, Kirche und Klöster gründete und unter anderem Stephans Mutter Salorta taufte. Ein außerordentlicher Schritt. Seine Heiligkeit verkündete vor der Stephansbasilika die Bulle zur Verehrung unseres ersten Königs als Heiliger in der orthodoxen Kirche. Der Schritt des Oberhaupts der orthodoxen Kirche war auch deshalb außergewöhnlich, weil die orthodoxe Kirche seit dem Schisma von 1054 keinen Heiligen der römisch-katholischen Kirche als ihren eigenen anerkannt hatte. Den Patriarchen wurde wohl in Anerkennung dieser Geste das Großkreuz des Verdienstordens der Republik Ungarn verliehen und er wurde auch zu Ehrendoktor der katholischen Universität Basmani Peter ernannt. Zum Schluss griechisch-orthodoxe Kirche in Ungarn. Das ökumenische Patriarch von Konstantinopel genießt einen Ehrenvorgang unter den 15 unabhängigen orthodoxen Kirchen. Dem Patriarch von Antiochien unterstellt wurde die Kirche 330 unabhängig und wurde bald die zweitwichtigste Kirche nach Rom. Ihr Gebiet ist viel kleiner als ursprünglich und umfasst heute die Türkei, Nordgriechenland und einige griechische Inseln im Mittelmeer. Die in der Diaspora lebenden griechischen Gemeinschaft einschließlich der griechisch-orthodoxen Gemeinde in Ungarn und der ungarischsprachigen orthodoxen Gemeinde byzantinischer Tradition, sind ebenfalls dem Patriarch unterstellt. In Ungarn erklärte sich zum Zeitpunkt der Volkszählung 2011 1701 Personen als griechisch-orthodoxe. Der heilige Papst Johannes Paul II. Sagte immer wieder, dass die Kirche mit zwei Lungenflügeln zu eins werden müssen und zusammen atmen müssen und können. Machen wir hier nun eine kurze Musikpause und dann die Sendung Theologiestunde.
Theologiestunde auf novaradio.ch.
Eine Wendemarke im Pontifikat von Johannes Paul II. War das Attentat auf ihn im Mai 1981. Die Schüsse vom Petersplatz hallen bis heute nach. Das Rätsel um die Hintergründe des Anschlags ist offen geblieben. Erst kurz vor seinem Tod machte man sich wieder an die Lösung. Kaum einer, der sie gesehen hat, kann diese Bilder vergessen. Johannes Paul, der mit einer Schusswunde im offenen Wagen zusammenbricht. Seine erste Radioansprache aus dem Krankenhaus. Der genesene Papst, der sich bei der Gottesmutter in Fatima für seine Rettung bedankt. Und, nicht zuletzt, Johannes Paul II., der seinen Attentäter in einem römischen Gefängnis besucht, ihm die Hand schüttelt, ihm öffentlich vergibt. Stefan Kempis erinnert an das Attentat.
Montag, 4. Mai 1981. In Moskau regiert Breschnew, in Washington Carter. Die Mauer steht noch. Der Papst, seit gut zwei Jahren erst im Amt, feiert die Messe mit 9 Schweizer Gardisten. Da fallen in seiner Predigt diese Sätze.
Wir wollen den Herrn bitten, dass er Gewalt und Fanatismus von den Vatikanmauern fernhalte. Aber die Bereitschaft, notfalls das Leben hinzugeben, kann sich auch in eurem Dienst verwirklichen.
Keine 10 Tage später, am Mittwoch, dem 13. Mai um 17.17 Uhr, fallen vor der Generalaudienz auf dem vollbesetzten Petersplatz mehrere Schüsse aus der Pistole eines jungen Türken, Mehmet Ali Akşa. Eine historische Aufnahme. Der Papst, der im offenen Wagen gerade erst ein kleines zweijähriges Kind in den Arm genommen hat, bricht getroffen zusammen. Eine Panik entsteht. Die 20.000 Pilger auf dem Platz wissen erst gar nicht, was da vorgeht. Auch zwei amerikanische Touristinnen sind von den Kugeln verletzt worden. Johannes Paul wird binnen weniger Minuten in die römische Gemelli-Klinik gebracht und dort operiert. Eine Kugel hat seine Hauptschlagader nur um wenige Millimeter verfehlt. Eine Hand hat die Kugel abgeschossen, so wird er später sagen. Eine andere hat sie gelenkt.
Wie Sie wissen, ist der Heilige Vater verwundet worden. Man weiß noch nichts über die Schwere der Verwundung. Wir vereinigen uns um ihn im Gebet und beten zusammen auf Latein, das Vaterunser, gegrüßet seist du Maria und Ehre sei dem Vater.
Weltweit herrscht Erschütterung, Trauer, Fassungslosigkeit. Von allen Enden des Globus treffen Botschaften ein, die auf ein Überleben des Papstes hoffen. Die Ärzte werden, wenn sie in knappen Bulletins über das Befinden ihres Patienten informieren, von dichten Reportertrauben umlagert. In den Kirchen, auf den Plätzen weltweit, betende Menschen, brennende Kerzen, viel Solidarität. Und die bange Frage, wird er überleben? Und wenn ja, wird er noch sein Amt ausüben können oder ein Krüppel bleiben? 17. Mai 1981, einen Tag vor seinem 61. Geburtstag, wendet sich Johannes Paul in einer Radiobotschaft an die Welt draußen. Seine Stimme schwach, seine Botschaft keine 10 Zeilen lang.
Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli e sorelle, so che in questi giorni,
liebe Brüder und Schwestern, ich weiß, dass ihr in diesen Tagen und speziell in dieser Stunde mit mir verbunden seid. Ich danke euch bewegt für eure Gebete und segne euch alle. Ich bin besonders den beiden Personen nahe, die mit mir verletzt wurden. Ich bete für den Bruder, der auf mich geschossen hat. Ich habe ihm aufrichtig vergeben. Vereint mit Christus opfere ich meine Leiden auch für die Kirche und für die Welt. Dir, Maria, wiederhole ich, ich bin ganz dein.
A te, Maria, ripeto, totus tuus ego sum.
Es ist die kürzeste Ansprache eines Papstes überhaupt in der modernen Geschichte. Ganz dein, Maria, bekräftigt der polnische Papst von der Intensivstation aus seinen Wahlspruch. Er ist überzeugt, sein Überleben hat er ihr zu verdanken. Der 13. Mai, Tag des Attentats, ist auch der Tag unserer lieben Frau von Fatima. In seinem Krankenzimmer eine mühsame Genesung, Schmerzen, Isolation. Dass gleichzeitig sein geistlicher Vater, Polens Primas Wyszynski, im Sterben liegt, erfüllt Johannes Paul mit tiefer Trauer. In einem polnischen Grußwort spricht er in diesen Tagen von Einsamkeit. Ein Foto zeigt ihn 5 Tage nach den Schüssen im Krankenbett, ein Kissen im Rücken, mit leidendem, etwas fragendem Gesichtsausdruck. Er schaut direkt in die Kamera, sein durchschossener Finger ist bandagiert. Erst Ende Mai erklären ihn die Ärzte für außer Lebensgefahr. Gleichzeitig stirbt Wyszynski. Den Papst schmerzt es tief, dass er den Primas nicht noch einmal gesehen hat und jetzt nicht bei seiner Beerdigung sein kann. Er macht sich auch große Sorgen um Polen, das immer unkontrollierter aufs Kriegsrecht zusteuert. Ein weiteres Foto. Johannes Paul liest die Messe auf dem Flur der Gemelli-Klinik. Stehend, bleich, stark abgemagert, aber wieder mit einem Ausdruck von Tatendrang. Mehrere Monate lang dauert die Rekonvaleszenz des Papstes, die auch nicht ohne Rückschläge bleibt. Später wird er, schon nach seiner Entlassung, mit einer gefährlichen Virusinfektion noch einmal ins Krankenhaus zurückkehren müssen. Dieser Pontifex, dessen ausgreifender Tatendrang in den ersten Monaten seines Pontifikats scheinbar gar nicht zu bremsen war, er ist zum ersten Mal an eine Grenze gestoßen. Es ist ein schmerzhafter, ein einsamer Lernprozess. Bei seiner ersten öffentlichen Audienz, die er erst 5 Monate nach dem Anschlag wieder abhalten kann, wird es Johannes Paul mit Ironie versuchen und aus den biblischen Klageliedern zitieren.
Huld des Herrn ist es, dass wir nicht ganz vernichtet wurden.
In den langen Stunden im Krankenhaus nimmt der Papst allmählich seine Arbeit wieder auf, bespricht sich mit seinem Kardinalstaatssekretär Casaroli, korrigiert die Fahnen seiner nächsten Enzyklika. Zwischendurch aber bleibt ihm auch viel Zeit, über den Sinn dieser Schüsse vom Petersplatz nachzudenken. Später wird er es so sagen:
Das Attentat auf das Leben des Papstes war eine göttliche Prüfung, in der sich das Leid und die Lebensgefahr unmittelbar erfahren habe. Zugleich war es aber von Gottes Vorsehung her gesehen, auch eine besondere Gnade für mich und für die Kirche. Gerade in unserer Schwachheit kommt Gottes Kraft zur Vollendung. Die Kraft des Heiligen Geistes, die wir empfangen haben, macht auch uns zu Zeugen für Christus und seine Kirche, wofür in allen Jahrhunderten unzählige Gläubige sogar ihr Leben geopfert haben.
Dem Papst ist klar, er hätte bei diesem Anschlag sterben können. Er wäre um ein Haar um den Preis seines Lebens ein Zeuge für Christus geworden. Warum hat er überlebt? Wird er für die Kirche noch gebraucht? Womöglich als kranker Papst, der, anders als vorher, mit seinem Leiden für die Sache Jesu eintritt? Das Kreuz in seinem Papstwappen und Maria unter diesem Kreuz verortet, das wird ihm in diesen Wochen oft vor Augen gestanden haben. In Lourdes findet in diesem Sommer 1981 der Eucharistische Weltkongress statt. In aufgezeichneten Botschaften, das einzige Medium, durch das dieser Papst der Kommunikation jetzt noch mit der Außenwelt kommunizieren kann, beschäftigt sich Johannes Paul viel mit dem Wert des Leidens und des Gebets. Er wolle, so spricht er es 10 Tage nach dem Anschlag auf ein Band von Radio Vatikan, er wolle mit seinen Schmerzen am eigenen Leib ergänzen, was an den Leiden Christi noch fehle. Ein Paulus-Zitat. Johannes Paul sieht sich selbst unter dem Kreuz, meditiert über die Passion Jesu. Es ist mit Blick auf den Gekreuzigten, dass er seinem Attentäter Mehmet Ali Aksa vergibt, so erklärt der Papst es später einmal.
Schon am Tage des Attentats und beim nachfolgenden sonntäglichen Angelusgebet habe ich dem Attentäter in christlicher Liebe verziehen. Christus selbst hat uns dazu nachdrücklich ermahnt und uns in seiner eigenen Todesstunde ein leuchtendes Beispiel gegeben, indem er am Kreuz für seine Henker betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seit Kains Bluttat ist jeder Mord ein Brudermord, dessen Blut von der Erde laut zu Gott gegen Himmel schreit. Beten wir für alle, die sich auch heute noch dadurch ihre Hände und ihr Gewissen beflecken. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Der Strom von Besuchern in der Gemelli-Klinik reißt nicht ab. Zu den ersten, die bis zum Papst in die Intensivstation vordringen können, gehört Italiens Präsident Sandro Pertini. Draußen singende und betende Menschen, viel Anteilnahme. Johannes Paul, selbst ein großer Beter, wird sich bald nach seiner Genesung öffentlich vor allem für das weltweite Gebet bedanken, das in diesen Tagen und Wochen seiner Gesundheit gilt.
Indem ich euch heute zum häufigen, persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet des Rosenkranzes einlade und ermutige, möchte ich zugleich allen von Herzen danken, die mich in der Prüfung der vergangenen Monate mit ihrem Gebet unterstützt und begleitet haben. Hört nicht auf zu beten. Betet jederzeit im Geist auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn ich mich anschicke, mit freiem Mut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Bittet, dass ich in seiner Kraft freimütig zu reden vermag.
Es klingt wie ein Hilferuf. Der angeschlagene Papst, der plötzlich mit seiner Verletzlichkeit konfrontiert worden ist, erhofft, dass er unter dem Eindruck des Attentats seine Freimütigkeit und Unerschrockenheit nicht verliert. Die Schüsse vom 13. Mai dürfen ihn, selbst wenn er körperlich weitgehend wieder gesundet, nicht allmählich zum Verstummen bringen. Sonst hätte die Gewalt gesiegt. Im Gegenteil. Johannes Paul II. Beschließt in diesen Wochen, dass er noch offensiver für die Menschenrechte eintreten will. Furchtlos, jetzt erst recht.
Seit meiner persönlichen Erfahrung der Gewalt fühle ich mich noch mehr all denen verbunden, die um Christi und ihres Glaubens willen Verfolgungen erleiden oder wegen ihres mutigen Eintretens für die Menschenwürde, für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt unterdrückt und geknechtet werden.
14. August 1981. Mehr als 3 Monate nach dem Attentat wird Johannes Paul II. Definitiv aus der Gemelli-Klinik entlassen. Frühzeitig, weil er zum 15. August, dem Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel, unbedingt im Vatikan sein wollte. Meine Seele preist die Größe des Herrn, sagt er beim Angelus. Einige Wochen der Erholung in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo, dann nimmt er seinen Arbeitsrhythmus vom Jahresanfang wieder auf. Und am 13. Mai 1982, genau ein Jahr nach den Schüssen vom Petersplatz, Fest unserer lieben Frau von Fatima, besucht der Papst den portugiesischen Wallfahrtsort, um sich bei Maria für seine Rettung zu bedanken.
Venios aqui, porque exatamente neste mesmo dia de mes.
Ich bin heute hierher gekommen, gerade weil am selben Tag des vergangenen Jahres auf dem Petersplatz in Rom das Attentat auf den Papst geschehen ist. Ein Ereignis, das auf geheimnisvolle Weise zusammentraf mit dem Jahrestag der ersten Erscheinung von Fatima. Diese beiden Daten sind derart zusammengetroffen, dass ich glaube, darin einen besonderen Ruf zu diesem Besuch heute und hier zu erkennen. Und so bin ich nun hier. Ich bin gekommen, um der göttlichen Vorsehung an diesem Ort zu danken.
Und noch einen Epilog gab es zum Attentat des 13. Mai. Im Dezember 1983, 2,5 Jahre nach den Schüssen, besuchte Johannes Paul seinen Attentäter in dessen Zelle in einem römischen Gefängnis. Die Bilder gingen um die Welt. Aksha mit 3-Tage-Bart und einem blauen Pullover sitzt dem Papst in seiner Zelle gegenüber, beugt sich zu ihm, scheint ihm etwas ins Ohr zu sagen. Nach 20 Minuten Gespräch ein Händedruck im Stehen. Der Papst legt seinen Arm auf die Schulter des Mannes, der ihn töten wollte.
Ho potuto incontrare anche Ali Aksha, eccezionale.
Heute, nach mehr als 2 Jahren, habe ich meinen Attentäter treffen können und ich konnte ihm auch persönlich sagen, dass ich ihm vergeben habe. Ich glaube, auch dieses Treffen von heute war vor der Vorsehung arrangiert. Es war nicht geplant. Es stand nicht auf dem Programm. Es ist einfach gekommen. Der Herr hat mir und ich glaube auch ihm die Gnade gegeben, dass wir uns als Männer und als Brüder begegnet sind.
Da uomini e da fratelli.
Eine Begegnung arrangiert von der Vorsehung. Der Bogen schließt sich. Es ist schwierig, so schrieb die Times damals, sich einen noch vollkommeneren Aufbau eines Dramas vorzustellen. Dieses Drama ist heute Geschichte. Im Spannungsbogen der Amtszeit Johannes Pauls nur eine Episode. Außer auf den polnischen Papst wurden 1981 auch auf Reagan und Sadat Attentate verübt. Sadat, Ägyptens Präsident, kam dabei ums Leben. Jetzt, Jahrzehnte nach den Schüssen vom 13. Mai, ist der Terror längst global geworden, hat auch die Welt einen 11. September erlebt. Was bleibt? Das ist der Wahlspruch Johannes Pauls. Totus tuus, ganz dein. Diesen Anspruch hat der verstorbene Papst eingelöst. Mit seinem ganzen Leben. Und, auf erschütternde Weise, damals, nach den Schüssen vom 13. Mai 1981.
Thank you.